Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es nicht alleine macht, weil alleine schafft man es nicht. Weil man hat immer Momente, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, wo man verzweifelt ist und wo man resignieren will. Und dann ist es immer gut, die Kräfte auf mehrere Schultern zu verteilen, weil irgendjemand wird immer weitermachen.
Das gerade war Nina Lorenzen, Autorin und Co-Gründerin der Plattform Fashion Changers. Nina ist Expertin für nachhaltige Mode und setzt sich kritisch mit der Modeindustrie auseinander. Wir sprechen heute darüber, warum wir die Klimakrise auch an unserem Körper tragen und was wir dagegen tun können. Ich bin Anna Brehm, Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Nina Lorenzen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt über den Zusammenhang zwischen Mode, sozialer Gerechtigkeit und Klimakrise aufzuklären. Dazu gründete sie die Plattform Fashion Changers. Außerdem schreibt sie Artikel, zum Beispiel für das Green Knowledge Magazin oder für die Vogue, und hat auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Fashion Changers, wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können. Für ihre Arbeit mit Fashion Changers wurde sie auch schon mit dem Smart Hero Award ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass wir Nina heute im Pott der guten Hoffnung zu Gast haben. Hallo Nina.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Es ist ja heute ein Thema, was, glaube ich, sehr viele im Alltag interessiert, Mode. Und es ist dein Herzensthema. Wie kam das dazu?
Bei mir war das so, dass ich glaube, so in meinen 20ern auf jeden Fall Interesse an Modegeschichte hatte und dem damit verbundenen Kunsthandwerk und was Mode auch für politische Befreiungen quasi getan hat. Also zum Beispiel die Suffragettenbewegung für das Frauenwahlrecht, aber auch die Bra-Burning-Bewegung für die Emanzipierung der Frau, aber auch die Punk-Bewegung. Mode ist ja auch unglaublich politisch und auch so ein sozialer Marker. Es sagt halt viel aus, in welchen sozialen Milieus wir uns bewegen oder uns bewegen wollen. Und das hat mich immer super interessiert. Und die Nachhaltigkeit kam dann eher so nachgelagert. Da war es eher bei mir so, dass ich beruflich ein Projekt begleitet habe, was sich mit Innovation und Nachhaltigkeit von baltischer Mode beschäftigt hat. Und da bin ich zum ersten Mal mit den ganzen Massen an Textilmüll konfrontiert worden, die es gibt und aus denen man Mode upcyclen kann, was ich vorher nicht wusste. Und so habe ich mich dann immer weiter damit beschäftigt.
Aber trotzdem interessiert dich Mode auch an sich. Was hat das für eine Bedeutung in deinem Leben?
Also als Kind war Mode insofern für mich wichtig, als dass ich dazugehören wollte. Ich bin in relativer Armut aufgewachsen und Mode musste für mich immer neu sein. Also vor allen Dingen als Teenager, wo es ja auch viel um die Marken ging, die man getragen hat, die ich mir natürlich oder meine Eltern sich nicht leisten konnten. Aber es war total wichtig, zum Beispiel für mich, keine Secondhand-Mode zu tragen, weil das hatte eben nicht diese coolen Assoziationen. Das hat sich aber dann im Laufe der Zeit, klar, man wird eigenständiger, irgendwann verdient man sein eigenes Geld, hat sich das auch geändert. Und inzwischen trage ich auch sehr gerne Secondhand- oder Vintage-Kleidung. Und ich glaube natürlich, das, was man selber erfahren hat, also wie man auch über die Kleidung, die man trägt, bewertet wird, wie man dazugehört oder nicht dazugehört, das hat mich natürlich geprägt. Und das spielt ja im Bereich Fair Fashion auch eine große Rolle. Das muss man sich auch leisten können. Und ich weiß halt, was es bedeutet, sich Kleidung nicht leisten zu können und dass es trotzdem nicht bedeutet, dass man sich nicht für etwas interessiert.
Können wir das vielleicht mal so ganz vorab grob klären? Warum ist denn Mode eigentlich schädlich für das Klima und die Umwelt?
Ja, ich glaube, so ganz genau wussten wir das auch lange Zeit gar nicht. Also in meiner Wahrnehmung hatten wir die richtigen so Daten eigentlich erst vielleicht 2017, 18, dass das so anfing. Also ich wusste auf jeden Fall vorher nicht, dass der Anteil der Modeindustrie an den globalen Treibhausgasen zwischen 3-10% liegt, dass Polyester mit 54% die meist produzierte Faser im Weltmarkt ist, dass 35% des primären Mikroplastikvorkommens in den Meeren vom Waschen synthetischer Fasern kommen. Das war mir alles vorher nicht klar in diesen Dimensionen. Aber natürlich war das schon immer so und hat sich natürlich gesteigert durch Fast Fashion, jetzt Ultra Fast Fashion. Und klar, das ist natürlich nicht von der Hand zu wischen. Und hinzu kommen natürlich dann auch noch die menschenrechtlichen Implikationen, die einfach daraus entstehen.
Und vielleicht für die HörerInnen, die es nicht wissen, Polyester ist ja vor allen Dingen deswegen problematisch, weil es eben aus fossilen Rohstoffen hergestellt wird.
Was man verstehen sollte, ist, wenn man über Fast Fashion redet, dass Fast Fashion nur möglich ist, weil sie günstig zu produzieren ist. Und das wird möglich gemacht durch die Verwendung synthetischer Fasern, wie zum Beispiel Polyester oder Polyacryl, Elastan. Und genau, das erste Massenprodukt war zum Beispiel die Nylonstrumpfhose. Und dadurch ist die Skalierung auch überhaupt erst möglich gewesen. Und es sind erdölbasierte Fasern, die ja nicht biologisch abbaubar sind, kein erneuerbarer Rohstoff. Und da hängt natürlich auch eine große Lobby dahinter.
Ja, und ich glaube, das ist auch vielen nicht klar, dass das vieles von dem, was wir täglich tragen, eigentlich dann in der Essenz nichts anderes ist als auch eine Plastikflasche.
Ja, genau. Besonders, wenn wir dann auch noch recyceltes PET tragen.
Und du sprichst jetzt über recyceltes PET. Das ist ja auch so ein Marketing-Claim. Und ich finde allgemein so der Begriff nachhaltig, das ist ja so der König von diesen inhaltsleeren Claims. Hast du irgendwie so ein Lieblingsbeispiel für Greenwashing in der Modeindustrie?
Ja, schon recyceltes Meeresplastik. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht so klar, was eigentlich dahinter steckt. Obwohl ja jetzt sogar große Sporthersteller wie Adidas ja jetzt aufhören, Meeresplastik zu verwenden. Und das ja aber jahrelang als die Marketing-Story beworben haben. Und der Grund, warum das vor allen Dingen eine Marketing-Story ist, ist erstmal so an dem Begriff Meeresplastik, der ist schon einfach nicht korrekt. Der ist halt viel zu allgemein gefasst. Darunter denkt man natürlich, okay, das ist das Plastik, was aus den Meeren gefischt wird. Und dann kommen auch immer solche Slogans wie, ja, wir können zusammen mit diesem Schuh die Ozeane retten. Und das ist halt nur die halbe Wahrheit, weil eigentlich gilt dieser Begriff für den ganzen Plastikmüll, der 50 Kilometer landeinwärts gefunden wird. Das ist ja nicht schlecht. Also es ist natürlich auch gut, diesen Müll aufzusammeln, aber es ist halt nicht direkt aus dem Meer. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass genau hauptsächlich PET-Flaschen dafür verwendet werden, weil man aus dem meisten Kleinkramplastik, sage ich mal, eigentlich gar nicht die Qualität auch dann herstellen kann, also das Garn, was dann auch gebraucht wird. Oft werden aber auch neue PET-Flaschen hinzugefügt und damit nimmt man ein Produkt, die PET-Flasche, aus einem Kreislauf, der ja funktioniert, heraus und muss sie mit unheimlich hohem Energieaufwand dann in die Mode ummünzen. Und wenn etwas erstmal aus recyceltem PET ist und dann ein Garn ist, also ein Kleidungsteil, dann kann das nicht wieder recycelt werden. Wohingegen wir ja die PET-Flasche immer wieder recyceln können. Hinzu kommt auch, dass sowieso weniger als 1% aller Textilien recycelt werden. Und oft weiß man auch gar nicht, woher jetzt eigentlich genau dieses Plastik kommt. Also diese ganzen Sortier- und Sammelprozesse sind recht intransparent. Es gibt auch sehr viele sogenannte Schattenlieferketten, also die im informellen Sektor passieren. Das heißt, dort gibt es keine Arbeitsverträge, dort findet viel Kinderarbeit statt. Und das kommt alles zusammen, wenn wir über recyceltes Meeresplastik sprechen.
Ja, und die ist ja auch im Endeffekt eine Konsumentinnentäuschung, weil ich denke, ich tue was Gutes, ich kaufe hier ein Produkt aus recyceltem Meeresplastik, weiß aber gar nicht, dass ich dadurch eine funktionierende Kreislaufwirtschaft mit PET-Flaschen zum Beispiel beende und Produkte aus diesem Kreislauf hinausnehme und vielleicht potenziell auch noch Kinderarbeit begünstige.
Richtig, genau.
Und du hattest am Anfang gesagt, dass du mittlerweile jetzt auch gerne Secondhand- und Vintage-Kleidung kaufst. Das ist ja auch ein Bereich, der sehr boomt. Also ich habe so eine Studie von PwC gesehen, die haben gesagt, der Umsatz steigt jedes Jahr. Angeblich, weil ja das Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch größer wird. Ist Secondhand denn wirklich so nachhaltig? Vor allen Dingen, wenn wir da jetzt auch in so einen Massenkonsum reinkommen?
Oh, das ist so eine komplexe Frage, weil Secondhand, da gibt es ja auch so viele Unterschiede. Also es gibt quasi die Secondhand-Mode, die du im Charity-Shop kaufst. Es gibt die Secondhand-Mode, die du vielleicht in der kleinen Secondhand-Boutique kaufst, die auf Kommission verkauft wurde. Dann gibt es die Secondhand-Mode, die aber große Fast-Fashion-Anbieter auf einmal auf ihren eigenen Plattformen verkaufen. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Shein, also Ultra-Fast-Fashion-Hersteller, eine eigene Secondhand-Plattform hat. Und da habe ich eher mehr Fragen als Antworten, weil ich mich natürlich frage, wie kann es überhaupt sein, dass diese Kleidung überhaupt die Qualität hat, nochmal in den Kreislauf zurückgeführt zu werden. Weil normalerweise ist das so, so kenne ich das auch selber, wenn man dort Kleidung kauft, dass die sich ja nach ein paar Waschgängen auch mehr oder weniger auflöst. oder die Kleidungsstücke schnell kaputt gehen. Das heißt, um einen funktionierenden Secondhand-Markt zu haben, muss die Kleidung natürlich auch dementsprechend eine hohe Qualität haben. Und deswegen denke ich, dass Fast Fashion da langfristig ein Problem haben wird. Und im Idealfall resultiert das natürlich dann darin, dass einfach hochwertiger produziert wird, also dass mehr auf Langlebigkeit, langlebiges Design geachtet wird. Aber natürlich löst Secondhand oder versucht einen Beitrag dazu zu leisten, zu den Unmengen an vermeintlichem Textilmüll, den wir haben. Und das finde ich schon total wichtig. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, also die EU-Kommission hat versucht, Zahlen zu erheben, wie viel Textilmüll es eigentlich pro Jahr in der EU gibt. Und sie sind so auf 12,6 Millionen Tonnen Textilien gekommen. Und klar, damit muss halt was passieren. Und idealerweise tragen wir das nochmal und exportieren das nicht in Länder des globalen Südens, wo sie Textilmärkte zerstören oder einfach nur auf Mülldeponien landen.
Ja, und dafür ist ja Secondhand schon einfach ein wichtiger Trend, weil das ja auch die Wertschätzung für Kleidung erhöhen kann, auch für alte Kleidung. Ne? Nur weil irgendwas Altes, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr gut ist oder nicht mehr schön sein kann.
Ich persönlich trage halt vorzugsweise Vintage-Mode, weil ich da halt eine Qualität finde, die ich heutzutage gar nicht mehr in den Läden bekomme. Also Blazer aus Schurwolle, die noch in Deutschland hergefertigt wurden, aber ja, die du dann halt für 50 Euro bekommst. Das sind halt einfach Qualitäten, da musst du heute richtig viel Geld für hinlegen, um das zu bekommen.
Und wenn du das mal so zusammenfassen müsstest, was bedeutet denn nachhaltige Mode für dich?
Ja, das ist so schwer, weil es ja, und deswegen haben wir auch so viele Greenwashing-Probleme, weil das ja kein festgelegter Begriff ist. Da gibt es natürlich super vielfältige Parameter, an denen man das festmachen kann. Ja, also klar, es kann eine Bio-Baumwolle sein. Ist das jetzt per se schon nachhaltig? Mir reicht es nicht. Es wäre natürlich auch schön, wenn es gleichzeitig bedeutet, dass die Menschen, die die Baumwolle geerntet haben oder die sie versponnen haben oder die dann das Kleidungsstück genäht haben, dass die auch einen fairen Lohn bekommen, dass sie an einem sicheren Arbeitsort arbeiten können, dass sie keiner sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz ausgesetzt werden, dass sie das Recht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das sind auch alles Dinge, die mit einspielen können. Und ein Kleidungsstück oder ein Unternehmen, das ein Kleidungsstück herstellt, wird nie all diese Dinge erfüllen, ja? Ich kaufe aber auch gerne bei kleineren Labels ein, wo ich einfach weiß, okay, die Lieferkette ist auch jetzt einfach nicht so lang. Die produzieren auch nicht Millionen von Teile im Jahr.
Ja, aber ich verstehe schon, das ist kompliziert und gibt jetzt natürlich auch nicht die eine Lösung. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein bisschen erzählen, was gibt es denn für Ansätze, um Mode nachhaltiger zu machen?
Ich glaube, man sollte, wenn man ein Modelabel hat, darüber nachdenken, wie kann mein Kleidungsstück so lange wie möglich auf der Welt sein, ohne dass es auf einer Mülldeponie landet. Wie muss ich das designen, damit das möglich gemacht wird? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es möglichst kreislauffähig gestaltet sein soll, das heißt, dass es immer im Lebenszyklus sozusagen noch einen weiteren bekommt, zum Beispiel durch Secondhand oder durch Verleih, dass es repariert werden kann, das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, was ich persönlich, worauf ich achte, ist die Funktion meines Kleidungsstücks zu hinterfragen. Weil oft, wenn man sich so umschaut im Stadtbild, fragt man sich manchmal, wofür die Leute sich eigentlich kleiden. Also ich finde, man ist so überperformt teilweise. Was meine ich damit? Dass man eigentlich für Wetterbedingungen gekleidet ist, die es gar nicht gibt. Also jedenfalls nicht an dem Ort, an dem wir uns bewegen. Und diese Performance-Kleidung, die man oft sieht, wie diese ganzen ja, Outdoor-Jacken, die sind natürlich unglaublich, müssen sie ja auch chemisch behandelt, damit sie kein Wasser durchlassen, damit sie keinen Wind durchlassen und so weiter. Die Frage ist, brauche ich das, wenn ich in einer Stadt lebe?
Darüber könnte ich mir auch vorstellen, dass viele da gar nicht drüber nachdenken, weil natürlich möchte man ja auch immer den besten Schutz, die beste Jacke dann kaufen, wenn man sich schon eine neue kauft.
Ja, genau.
Und wenn wir das jetzt mal an einem konkreten Kleidungsstück durchdenken, also was weiß ich, mein Pulli oder meiner Hose, wie müssten die sein, damit sie in so einem Kreislaufsystem gut funktionieren?
Also vielleicht bei der Hose kann man es ein bisschen besser erklären, weil die hat mehrere Zutaten, weil sie hat noch einen Reißverschluss und sie hat noch einen Knopf. Wahrscheinlich hat sie auch noch irgendwo so ein Patch, wo sich die Marken immer auf der Rückseite präsentieren. Und da muss es möglich sein, dass diese Zutaten, dass man die überhaupt trennen kann. Darauf sollte mehr geachtet werden, dass diese Zutaten auch alle einfach wegzusortieren sind, weil was wir auch oft vergessen ist, dass in den Sortieranlagen in Deutschland per Hand sortiert wird. Also da stehen Menschen, die deine Kleidung sortieren, die du dann in den Altkleidercontainer wirfst. Und das ist ein sehr langer Prozess. Und wenn die nicht wissen, was genau die Zutaten sind, ja, woraus auch die Fasern bestehen, dann kann man das gar nicht mehr in den Recyclingprozess geben überhaupt.
Okay, also das heißt, wenn ich sozusagen guten Gewissens einkaufen gehen möchte, sollte ich darauf achten, dass ich möglichst sortenreine Fasern wähle und dass ich ein Kleidungsstück wähle, wo auch die unterschiedlichen Teile gut voneinander getrennt werden können. Plus die Funktionalität, wofür brauche ich es wirklich und was sollte es dann für Eigenschaften haben und welche braucht es vielleicht auch nicht.
Genau, und vielleicht noch zu überlegen, was ist, wenn ich das nicht mehr tragen möchte, was mache ich dann damit? Weil ich glaube, wenn wir uns mehr mit dem Aspekt auseinandersetzen würden, was passiert mit meinem Kleidungsstück, wenn ich es nicht mehr tragen möchte, dann würden wir uns manchen Kauf auch überlegen, weil es ist wirklich schwer, Kleidung loszuwerden und sie nicht einfach nur wegzuwerfen.
Ja, ich merke das immer wieder. Ich nutze zum Beispiel auch Vinted, um Dinge zu verkaufen, aber es ist wirklich erstaunlich. Man kauft sich teure Dinge und auch nach kurzer Zeit kannst du die kaum noch verkaufen oder nur für sehr geringe Beträge dann. Jetzt am Wochenende mache ich tatsächlich einen Kleidertausch mit Freundinnen. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man einen ähnlichen Geschmack hat, ähnliche Körpergrößen, aber es ist trotzdem keine Allgemeinlösung. Ne? Man muss sich echt bemühen, auch wieder Kleidungsstücke loszuwerden, in Anführungszeichen.
Da gehört leider auch viel Wissen dazu, weil es auch so unglaublich kompliziert ist in Deutschland. Also, weil ich ja gerade schon die Altkleidercontainer angesprochen habe, da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche, mit unterschiedlichen kommerziellen oder karitativen Interessen. Und einfach nur seine Kleidung in irgendeinen Container zu werfen, der so auf der Straße steht, das ist einfach keine gute Idee. Es ist halt mit Aufwand verbunden.
Ja, ich finde diesen Gedanken immer schön, dass Konsum auch Zeit frisst, ne? Also weil ich muss ja überlegen, was möchte ich, dann muss ich das besorgen, dann hole ich mir das, dann trage ich das und muss mich drum kümmern. Und wenn ich es dann aber wieder loswerden will, geht ja auch nochmal Zeit für drauf. Und das sich auch mal so bewusst zu machen, wie viel Zeit stecke ich eigentlich in Konsum, den ich auch in was anderes stecken könnte.
Und beim Punkt Weitergeben fände ich es auch total wichtig, dass in Zukunft Modeunternehmen die Entscheidung auch abnehmen. Also dass es einfach so eine Herstellerverantwortung gibt, dass du zum Beispiel einen QR-Code in deiner Kleidung hast und den scannst du ein und dann weißt du, oh, ich will es nicht mehr haben, jetzt kann ich das Kleidungsstück zum Beispiel zu dem Händler zurückbringen oder zu dem Label wieder einschicken und die kümmern sich dann um den weiteren Kreislauf. Das müsste auch in Zukunft auf jeden Fall möglich sein.
Du bist ja auch Autorin und in einem deiner Texte hast du beschrieben, wie du auf dem Klimastreik 2019 warst und mitgelaufen bist. Und gleichzeitig hat ja die Bundesregierung am selben Tag auch das Klimaschutzgesetz veröffentlicht, von dem du dann sehr enttäuscht und ernüchtert warst. Was macht sowas mit dir? Kannst du uns nochmal mitnehmen an den Tag, was du da gefühlt hast?
Ja, den Text habe ich in einem Essay geschrieben, Unlearn Mode, der im Sammelband Unlearn CO2 erschienen ist. Und es ist sozusagen so ein aktivistischer Moment gewesen, auf den man sehr lange hingearbeitet hat. Also wir haben mit Fashion Changers für den globalen Klimastreik im September 2019 einen Mode-Demo-Blog organisiert zu Klima und Mode. Das gab es vorher noch gar nicht und haben da wirklich Monate mit verbracht mit der Organisation, wohl wissend, dass wahrscheinlich an dem Tag das Klimaschutzgesetz verabschiedet wird. Und die Stimmung war halt super euphorisch. Das hat uns quasi so durch diese Monate getragen und auch durch den Tag. Und ich weiß noch, es war super heiß an dem Septembertag und wir haben richtig geschwitzt und hatten aber den Demoblog auch so organisiert, dass immer verschiedene RednerInnen gesprochen haben, auch wie die Modeproduktion Länder im globalen Süden betrifft, wie da Menschen auch schon von Überschwemmungen betroffen sind und so weiter. Und man hatte die ganze Zeit keinen Empfang, das weiß ich noch, weil wir auch so viele waren. Und dann irgendwann nach 7 Stunden, als man dann wieder so aufs Brandenburger Tor zugelaufen ist, hatten die Leute dann wieder Netz. Und dann hat sich das rumgesprochen und das war natürlich ein absoluter Downer. Aber ich fand, dass wir danach einfach weitergemacht haben. Man hatte noch so die Energie und die Kraft, einfach weiterzumachen und sich das nicht gefallen zu lassen. Ich glaube, wenn man sich aktivistisch engagiert, ist das kein neues Gefühl, was man da an dem Tag hatte. Es haben halt nur sehr viele Menschen geteilt. Und ich glaube, das war dann einerseits doppelt hart und andererseits doppelt motivierend. Mit Fashion Channels hatten wir schon viele dieser Momente, wo wir dachten, jetzt wird's. Und dann wurde man wieder zurückgeworfen und dann macht man weiter. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es nicht alleine macht, weil alleine schafft man es nicht. Weil man hat immer Momente, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, wo man verzweifelt ist und wo man resignieren will. Und dann ist es immer gut, die Kräfte auf mehrere Schultern zu verteilen, weil irgendjemand wird immer weitermachen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, auch da dran zu bleiben. Sonst würden wir das auch, glaube ich, nicht schon so lange machen.
Ist ja vielleicht auch ein schöner Gedanke für die jetzige Zeit, wo ja auch Klimaschutzbemühungen an vielen Stellen einfach so einen krassen Backlash erleben und einfach ja gesellschaftlich auch nicht mehr so diese Offenheit dafür da ist. Und dann so dieser Gedanke, aber wir tun uns zusammen und die Person, die gerade Kraft hat, die geht weiter nach vorne und ich habe vielleicht in ein paar Wochen wieder Kraft und dann kann ich auch wieder weitermachen und sich das so einfach aufzuteilen. Und du hattest ja vorhin berichtet von diesem Moment, wo du diese Berge an Textilmüll durch dein Projekt auf der Arbeit gesehen hattest und dir da so dein Interesse an ja, nachhaltiger Mode eigentlich begonnen hat. Wie war das bei der Klimakrise? Gab es da auch so einen Moment, wo dir bewusst geworden ist, okay, ja, wir stecken ganz schön tief im Schlamassel, um das jetzt mal so zu sagen?
Also ich glaube, als Kind hatte ich schon mehrere Momente, wo mir Dinge aufgefallen sind oder ich vor Dingen Angst hatte, die mit der Klimakrise zu tun hatte, aber die konnte ich damals nicht benennen. Also ich bin 85 geboren, das ist ja quasi das Jahr der Entdeckung des Ozonlochs. Und ich weiß noch, wie ich in den 90er Jahren als Kind hinten im Auto saß und Angst hatte, in die Sonne zu gucken, weil ich dachte, ich kriege dann Augenschäden durch diese gefährliche UV-Strahlung. Weil das medial einfach auch so krass verbreitet ist, dass ich das auch schon als Kind mitbekommen habe. Also das ist etwas, wo ich, glaube ich, meine Eltern auch richtig viele Fragen zugestellt habe und auch wirklich Angst hatte davor, weil ich mir da nicht vorstellen konnte, was passiert, wenn sich das nicht mehr schließt. Also ich glaube, ich hatte da so apokalyptische Vorstellungen davon, was dann passiert. Und ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und dadurch habe ich natürlich sehr stark mitbekommen, was in Gorleben passiert ist. Also diese Bilder von Atomkraftgegnern, die sich auch an die Gleise gekettet haben, um die Castortransporte zu verhindern, die haben mich auch sehr geprägt und die Frage, wohin mit dem atomaren Müll. Aber also ich habe auf jeden Fall mein Umfeld in dem Kontext nicht über Klimakrise oder Klimakatastrophe sprechen hören. Das waren so einzelne isolierte Ereignisse und ich habe die erst später zusammensetzen können. Und dann bin ich, glaube ich, über den Weg, so über die Ernährung, bin ich dann, glaube ich, mehr zum Klima gekommen. Also, dass ich angefangen habe, mich als Teenager schon vegetarisch zu ernähren. Ursprünglich eher, glaube ich, auch um die Eltern zu ärgern. Aber auch aus ethischen Gründen vor allen Dingen. Und heute ist es aber eher, weil ich ein Problem habe mit der Massentierhaltung und mit der Industrie und dem System dahinter. Aber auch wegen der Klima- und Umweltfolgen. Und da hat mich vor allen Dingen das Buch Eating Animals, kennst du das? Sehr überwältigt schon fast. Also ich weiß noch, ich habe das im Zug gelesen und bin aus dem Zug ausgestiegen und habe seitdem nie wieder Fisch gegessen. Ich hatte vorher immer noch Fisch gegessen, weil ich gemerkt habe, okay, wow, der hat es so eindringlich beschrieben, was eigentlich hinter diesem System steckt. Und ich glaube, so hat sich das dann nach und nach so vervollständigt, das Bild.
Und hast du jetzt Momente in deinem heutigen Leben, wo du mit der Klimakrise in Berührung kommst?
Jeden Tag. Also einfach jeden Tag. Natürlich durch die Arbeit. Also erst vor einem Jahr ist eine Studie erschienen von der Cornell University zur Modebranche und ich habe mich gewundert, warum die nicht für so einen Aufschrei gesorgt hat. Da stand unter anderem drin, dass durch extreme Wetterschwankungen wie Überschwemmungen zum Beispiel in einigen Ländern des globalen Südens, also ich glaube es waren Pakistan, Kambodscha, Vietnam und Bangladesch, dass dort bis 2030 aufgrund dieser Wetterereignisse 65 Milliarden US-Dollar an Bekleidungsexporten quasi verloren gehen und 11 Millionen Arbeitsplätze gefährdet werden.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das ist halt für die Modeindustrie ein extrem großer Teil, weil dort sehr viel produziert wird und diese Infrastrukturen in anderen Ländern es gar nicht in der Form gibt wie dort. Und das hat mich total gewundert, dass das nicht für so richtig Empörung auch schon fast gesorgt hat. Solche News begleiten mich halt jeden Tag in meiner Arbeit. Und dann natürlich die Unterhaltungen mit Menschen, die das auch anders sehen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die führe ich auch regelmäßig. Mhm. Aber du hast jetzt gesagt, sowas löst Empörung bei dir aus. Und was löst allgemein die Klimakrise aus? Also wenn du merkst, es gibt Extremwetterereignisse, es wird immer wärmer, Dinge um mich herum verändern sich, löst das bei dir auch was aus?
Ich glaube, Empörung ist schon das Grundgefühl, weil ich ein Unverständnis dafür habe, dass wir das Sehen des Auges über uns ergehen lassen, weil einiges davon wäre ja auch vermeidbar gewesen. Und jetzt haben wir ja auch noch die Möglichkeit, Dinge weniger schlimm zu gestalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich mich immer frage, worauf warten wir eigentlich noch?
Diese Empörung, hat sich das verändert? Also hat sich bei dir verändert, wie du mit der Klimakrise umgegangen bist? War das vor ein paar Jahren noch anders? Hattest du da eher Angst oder Verzweiflung?
Das, was ich vorhin beschrieben habe als Kind, das war eher Angst. Angst, würde ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht davor. Das ist mir, glaube ich, zu abstrakt dann irgendwie. Und ich habe das Gefühl, für mich ist eigentlich Empörung ein guter Antreiber, um aus Dingen was Konstruktiveres zu machen. Weil das ist ja auch so ein bisschen der Anspruch, den wir mit Fashion Chainers haben, dass wir jetzt nicht nur auf die Missstände und Probleme hinweisen, sondern dass wir auch zeigen, was es alles für Lösungsmöglichkeiten gibt. Denn die gibt es ja. Und das Ganze konstruktiv zu gestalten.
Ja, wenn du jetzt diese Empörung verspürst, hast du auch irgendein Ventil? Also wie gehst du dann mit diesen Gefühlen um und mit der Lage bei der Klimakrise?
Ja, ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich das dann sehr in unserer Arbeit verarbeite. Also mit Fashion Changers. Also dass, wenn wir eine Konferenz machen, kommen dann natürlich die Themen vor, die uns auch beschäftigen und uns empören. Also dieses Jahr haben wir einen Vortrag gehalten, wo, glaube ich, viele so waren, boah, das ist heftig, weil das auch nicht beliebt ist, auch nicht in Fair-Fashion-Kreisen. Wir haben da einfach über Degrowth gesprochen und wir haben eigentlich grünen Wachstum auch ein bisschen so eine Absage erteilt. Und ich glaube, das ist für viele hart zu hören. Und ich glaube aber, manchmal muss man auch Kritik dann so deutlich formulieren, um auch erstmal wieder zu verlernen, was wir eigentlich denken, was wir über Wachstum wissen und wie das zu funktionieren hat.
Es ist ja auch eine Frage von dem Menschenbild, was wir haben. Ich glaube, viele denken auch immer, oh, das kann man Leuten nicht zumuten oder wir müssen vorsichtig sein, was wir sagen. Aber eigentlich, es geht ja darum, auch die Fakten auf den Tisch zu legen und ehrlich darüber zu sprechen, wie die Lage ist.
Genau, also ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich glaube, ich mache das auch ein bisschen anders, je nachdem, wen ich vor mir habe. Wenn ich mit Unternehmen spreche, habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Sugarcoating betreiben muss. Und ich denke irgendwie, die wissen das ja eigentlich auch. Wenn ich eher im privaten Kreis bin, dann gucke ich schon, okay, über welche Argumente wäre jemand vielleicht zugänglich, über welche nicht oder vielleicht auch über welche Gefühle. Und da ist es ja auch eher so, Menschen, die man kennt, die vertrauen einem ja auch. Und so, womit könnte ich jetzt quasi Vertrauen erwecken?
Hast du denn was, was dir aktuell Hoffnung gibt?
Ja, also es gibt einfach unglaublich viel Bewegung auf politischer Seite, die es ja jahrelang gar nicht gab in der Modeindustrie. Also die Modeindustrie ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie eine der unreguliertesten Industrien ist und die freie Marktwirtschaft über alles gestellt hat. Und da passiert gerade total viel. Also in Deutschland das Lieferkettengesetz, auch wenn das bis zum heutigen Tag, obwohl es eigentlich schon durch ist, immer wieder in Frage gestellt wird. Auf EU-Ebene das EU-Lieferkettengesetz, das quasi in 2 Jahren dann hier auch in nationales Recht überführt werden muss, wo es darum geht, dass Unternehmen Risiken in ihren Lieferketten analysieren, um dann zum Beispiel Verletzungen von Menschenrechten präventiv entgegenwirken zu können, wo sie auch Bericht leisten müssen über das, was in ihren Lieferketten passiert. Das ist ja total neu, das gab es vorher nicht. Plus in der EU wird es, glaube ich, noch richtig spannend, weil es da so eine umfassende Textilstrategie gibt, die vor 2 Jahren ausgerufen wurde. Darunter verstecken sich 16 Gesetzgebungsmaßnahmen. Wenn die eintreten, dann wird es unser Leben alle besser machen, weil dieses ganze Dilemma, was wir am Anfang hatten mit Greenwashing, ja, das wird einfach nicht mehr passieren, weil Unternehmen müssten einfach in Zukunft die Werbeaussagen, die sie machen, so spezifisch wie möglich machen. Sie müssen sie evidenzbasiert belegen können, also wissenschaftlich belegen können. Sie müssen sie nachvollziehbar machen. Das heißt, wenn ich wissen will, was dahinter steckt, muss ich diese Informationen ganz schnell und verständlich abrufen können. Das heißt, das Problem hätten wir dann zum Beispiel nicht mehr. Es muss ein Mindestanteil an recycelten Fasern vorkommen. Zum Beispiel, es soll einen digitalen Produktpass geben, wo ich dann eben am Kleidungsstück auch sehen kann, okay, wie transparent ist eigentlich diese Lieferkette? Ich kann mir quasi die Informationen einfach dann abrufen, die ich über das Kleidungsstück haben möchte, die mir die Kaufentscheidung vielleicht abnehmen. Es soll mehr in Kreislauffähigkeit investiert werden. Das heißt, auch dieses Problem, wohin mit meinem Kleidungsstück, das wird mir dann abgenommen. Es soll Reparaturindexe geben, wo ich auch ganz leicht ablesen kann, okay, wo kann ich das jetzt reparieren? Wie könnte ich es auch selber machen? Dass aber auch Kleidungsstücke so designt werden müssen, dass sie reparierbar sind und so weiter. Dass unverkaufte Kleidung nicht mehr vernichtet werden darf. Also das ist wirklich so vielfältig und einiges davon wird auch passieren und bei anderen Sachen wird noch verhandelt. Aber das, finde ich, macht Hoffnung, weil wo ich angefangen habe vor über 12 Jahren, war ein ganz anderer Punkt. Und es ist aber auch die Einsicht, dass es nur so geht. Und da gibt es natürlich dann auch viel Widerstand. Aber das ist gut.
Ja, es zeigt ja, dass es da um was geht. Und ich finde, du hast es gerade so schön gesagt, das wird unser Leben so viel besser machen, so viel einfacher machen. Und darum geht es ja eigentlich, ne, dass wir auch bewusstere Entscheidungen treffen können und dass die in Verantwortung genommen werden, die verantwortlich sind. Das ist ja wahrer Fortschritt eigentlich, wenn ich jetzt das höre, was da alles aufgezählt hast.
Weil sonst habe ich immer das Gefühl, dass Nachhaltigkeit oder nachhaltigere Entscheidung ist ja oft so auch eine Inconvenience. Ne? Also sie macht, genau, es frisst halt Zeit, wahrscheinlich auch Geld. Und am Ende wissen wir nicht, ob das jetzt die bessere Entscheidung war. Und das ist halt total wichtig, dass uns auch das so ein bisschen als Verbraucherin abgenommen wird. Weil das ist, ich finde es auch krass, wenn Leute, du hast mich vorhin auch so viel dazu gefragt. Ich denke mir so, ich wünschte, wir würden in einer Welt leben, in der du das alles nicht wissen müsstest. Weil es ist schon irgendwie heftig, wie viele Informationen man im besten Fall haben sollte, bevor man ein Kleidungsstück kauft. Und das kann ich ja nicht von VerbraucherInnen erwarten, dass sie dieses Wissen, was ich beruflich mir angeeignet habe, dass sie das im Privaten auch haben und nachholen. Und im besten Fall müssten wir uns damit nicht auseinandersetzen und können dann einfach quasi unserer Verantwortung als BürgerInnen nachgehen und uns halt abseits von Konsum einsetzen für eine bessere Gesellschaft.
Ja, so nach dem Motto, ich muss nicht erst ein Studium machen, um mir ein T-Shirt zu kaufen, sondern ich kann einfach in den Laden gehen und darauf vertrauen, dass das, was draufsteht, auch drin ist und ich da eine gute Entscheidung treffen kann.
Ja, und dann haben wir vielleicht, wenn wir da dann die Zeit abspannen, haben wir vielleicht auch wieder mehr Zeit, uns mit anderen wichtigeren Themen auseinanderzusetzen. Konsum verdammt uns auch zur Passivität. Das ist etwas, was uns mit Fashion Chainers total wichtig ist, dass es nicht immer nur darum geht, wie kann ich besser konsumieren, sondern was kannst du als Bürgerin noch machen, abseits vom Einkaufen? Und da gibt es ja auch so viel.
Den Handabdruck vergrößern. Und der ist nicht nur an der Kasse, sondern da können wir uns an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft für positiven Wandel einsetzen.
Ja, den Begriff habe ich bei euch im Podcast gelernt.
Das ist schön. Wenn wir jetzt auch bei anderen Bereichen sind oder vielleicht auch bei anderen Akteuren, die sich einsetzen können, würde ich an dieser Stelle gerne auf das Klimadilemma zu sprechen kommen. Das machen wir an dieser Stelle im Podcast ja immer und sprechen über so eine verzwickte Situation, vor die uns die Klimakrise im Alltag stellt. Und Julian und Manuel von Treibhauspost würden uns jetzt ein solches Dilemma vorstellen.
Das Klimadilemma.
Julian, sag mal, wie viele Promis fallen dir ein, die sich öffentlich für Klimaschutz stark machen?
Gar nicht mal so viele. Also ein Beispiel wäre vielleicht Herbert Grönemeyer, der sich letztens noch nach einer Klimademo in die Tagesschau gestellt hat und sich da öffentlich zu Fridays for Future bekannt hat und auch wirklich informiert und reflektiert über die Klimafolgen gesprochen hat.
Aber sonst wird es echt knapp, auch vor allem bei den A-Promis in Deutschland. Dabei wäre es eigentlich ein super großer Hebel, wenn auch Promis sich öffentlich für Klimaschutz stark machen würden. Und der Zusammenhang zwischen Promis und Klima hat ja zwei Aspekte. Einmal den Fußabdruck, also die eigenen Emissionen, die diese Promis ausstoßen, und den Handabdruck, also ihre Vorbildfunktion, die sie durch ihre Bekanntheit haben.
Und der erste Punkt, der Fußabdruck, ist wahrscheinlich der, der am häufigsten medial auch stattfindet. Also zum Beispiel Taylor Swift bei ihrer Tournee und den ganzen Flügen, die sie verursacht. Und die Sache ist ja, dass Promis häufig auch einfach sehr reich sind und sehr reiche Menschen einen sehr hohen Fußabdruck haben. Also die 0,01 reichsten Menschen verursachen ungefähr 200 Mal so viel CO2 wie ein Durchschnittsdeutscher. Das ist echt krass.
Das ist schon krass, ja. Und wenn wir über diesen goldenen Eisberg sprechen, dann sind die Promis ja aber wirklich nur die Spitze davon. Das muss man ja auch sehen, dass die meisten Superreichen nicht bekannt sind. Das sind dann halt irgendwelche KonzernmanagerInnen oder InvestorInnen, Leute, die geerbt haben und die halt reich sind deswegen und nicht, weil sie berühmt sind.
Und da wäre es halt nur fair, nicht nur die Promis in die Pflicht zu nehmen, sondern halt grundsätzlich alle Superreichen.
Genau, und der zweite Punkt ist ja der Handabdruck. Das ist vielleicht dann auch der wichtigere Punkt, so gesehen. Wenn Promis sich einfach öffentlich für Klimaschutz stark machen, sich positiv äußern. Und das haben ja anfangs auch viele gemacht. Mittlerweile ist es irgendwie gefühlt weniger geworden.
Ist gefühlt weniger geworden, aber zum Glück gibt es noch ein paar Positivbeispiele. Vielleicht können wir ein paar ja nennen, also Sebastian Vettel zum Beispiel oder Eckhard von Hirschhausen, der sich ja viel für planetare Gesundheit einsetzt. Cornelia Funke, die Kinder- und Jugendbuchautorin oder die Ärzte, die letztens hier in Berlin auf dem Konzert gesagt haben, weil haben einen Song unterbrochen und haben gesagt, Ökostrom, kein Plastik, kein Fleisch und haben eine Ansage gemacht.
Das ist ja mega cool. Also es gibt ja voll viele Möglichkeiten, wie die sich stark machen können dafür.
Genau, und vielleicht sind ja Promis sogar das notwendige Puzzlestück, um so einen sozialen Kipppunkt hin zu Klimaschutz wirklich nochmal zu erwirken. Und vielleicht ist das auch eine erfolgsversprechende Strategie, auch nochmal für Umweltorganisationen oder AktivistInnen auf einzelne Promis zuzugehen. Und dann gibt es natürlich noch die letzte Frage, was können wir als Einzelne tun? Und vielleicht wäre da wirklich so der Weg des geringsten Widerstands, sondern eine ganz einfache Maßnahme, Promis zu folgen und zu supporten und denen zu schreiben, die sich für Klimaschutz einsetzen und die da einfach zu ermutigen, damit weiterzumachen.
Nina, wie glaubwürdig findest du es, wenn sich Promis mit ihrem vielleicht dekadenten Lebensstil für Klimaschutz einsetzen?
Also mir fallen auch noch ein paar Promis ein, die das machen und die haben auch einen dekadenten Lifestyle und trotzdem würde ich ihnen nicht das Engagement absprechen wollen. Oft hatten wir in der Vergangenheit das Argument, vor allen Dingen, wenn man sich die Klimagerechtigkeitsbewegung angeschaut hat, die ist nicht glaubwürdig, weil die Menschen, die dort demonstrieren, Nike-Schuhe tragen, bei McDonald's essen und so weiter. Und ja, das mag mitunter so sein. Und trotzdem würde ich dann nicht die Konklusion ziehen, dass deswegen das Engagement unglaubwürdig ist. Und diesen Standard würde ich eigentlich auch bei Prominenten ansetzen wollen, wobei ich natürlich dann hoffe, dass deren Engagement auch vor allen Dingen dann hoher finanzieller Natur ist und sie einfach mal einen fetten Batzen von ihrem Geld dann auch wirklich spenden. Und ja, klar, je mehr Leute, die auch eine Öffentlichkeit haben, sich dafür einsetzen, desto besser. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn sie dann trotzdem vielleicht irgendwann überdenken, wie sie dann auch selber sich verhalten.
Und je mehr Leute das machen, desto mehr Ideen werden ja auch entwickelt. Und je mehr Energie und Forschung oder Zeit wir da reinstecken, umso mehr Dinge entwickeln wir ja auch, die besser sind.
Genau. Ich finde auf jeden Fall, man sollte nach oben treten, wenn wir jetzt schon treten. Deswegen finde ich das richtig, dass man das auch von diesen Menschen irgendwie auch ein Stück weit einfordert. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch ein Fan ist dann oder so. Weil was wir ja oft machen, ist nach unten zu treten. Und also in der Mode nennen wir, da hat sich dieser Begriff etabliert, so Primark-Shaming. Also dass man die Menschen schämt, die bei Primark einkaufen, obwohl wir gar nicht wissen, vielleicht hat das auch ökonomische Hintergründe und sie müssen dort einkaufen. Und dass wir uns mehr mal auf die fokussieren, die, wie Julian und Manuel gerade gesagt haben, Superreichen sind und die einfach mal in 90 Minuten mehr CO2 verballern als wir in unserer Lebenszeit. Ich glaube, das war eine Studie von Oxfam, die gerade rausgekommen ist.
Übrigens, ein kurzer Hinweis an unsere HörerInnen, wenn ihr Lust habt auf noch mehr konstruktive Perspektiven auf die Klimakrise, dann lest den Klima-Newsletter von Manuel und Julian. Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen. Abonnieren könnt ihr ihn kostenlos unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Nina, möchtest du zum Abschluss noch etwas loswerden, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Vielleicht hast du auch noch einen nachhaltigen Modetipp für den Winter?
Das, was uns wichtig ist zu vermitteln, ist, dass, wenn wir sprechen ja oft, das hatte ich auch schon gesagt, über das, was nicht mit der Mode stimmt, aber uns nochmal so das Potenzial von Mode vor Augen zu führen. Also Mode strahlt ja in sehr viele gesellschaftliche Bereiche rein. Mode kann Aussagen über Körper treffen, ja, über Gender, über Diversität, über Klimaschutz, über globale Solidarität. Und wenn wir uns das alles klar machen und das mal vor Augen führen, wo Mode überall reinstrahlt, dann ist, glaube ich, auch klar, dass da auch ein großes Transformationspotenzial drin steckt. Und wenn wir so mehr über Mode nachdenken würden, vor allen Dingen die Menschen, die auch in der Modebranche arbeiten, ich glaube, dann wären wir auch schon ein paar Schritte weiter. Und für den Winter empfehle ich einen guten Wollpullover.
Der schön warm hält.
Den man eigentlich so gut wie nie waschen muss, weil antibakteriell. Auslüften reicht. Und ich finde, das ist einfach eine super Faser für den Winter.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, liebe Nina. Und euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt den Pott der guten Hoffnung in eurem Podcast-Player, um keine neue Folge zu verpassen. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag in 2 Wochen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Habt bis dahin eine schöne Zeit.